Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Frankfurter Kranz Nummer 43 zusammen mit Eva. Hallo Eva.
Hallo Britt-Marie und hallo liebe Zuhörer.
Ja, wir sind wieder da mit ganz, ganz vielen royalen Neuigkeiten und wie immer, es ist viel passiert, es ist wenig passiert. Theoretisch könnte man jeden Tag einen Podcast machen, weil so viele ganz kleine Dinge immer passieren. Also dann schneiden die hier ein Band durch und haben da Geburtstag und machen da irgendwie eine Kaffeeeinladung. Aber eine der ganz, ganz großen Dinge, die jetzt passiert ist und jetzt auch erst am 15. und 16. September quasi, war das große Thronjubiläum von Karl dem 16. Gustav in Schweden. Und das ist auch offiziell unser Juwel der Woche. Und weil das so ein Riesending war, ist das quasi unser beider Juwel. Darüber möchte ich mit dir dringend reden.
Unbedingt, unbedingt. Ich meine, es gibt ja unheimlich viel, was es auszupacken gibt. Wollen wir mal ganz schnöde und oberflächlich anfangen mit den Klamotten?
Beziehungsweise lass mich vorher noch, bevor wir zu den Klamotten kommen, nur kurz sagen, was es genau gab. Also wir hatten am Donnerstag einen Theaterabend im Drottningholm Palasttheater, wo ich übrigens ganz kurz mal am Rande schon seit Jahren irgendwann mal hin möchte. Das ist, glaube ich, das eines der allerältesten Barocktheater irgendwie in Europa und das muss sauhart sein und saukalt, wenn man da länger sitzt. Deswegen sollte man sich ein Kissen mitbringen, habe ich gelesen. Aber was toll sein muss, ist, die haben da alle Originaldekorationen noch von 1600 Eppes.
Oh.
Und das wird alles noch per Hand bedient. Also da sind dann wirklich hinter den Kulissen Leute, die so schieben und Knöpfe und was nicht alles. Also das muss ganz, ganz toll sein. Und in 99% der Fälle führen die da wohl dann Oper auf, meistens italienische. Und da wäre ich also ehrlich gesagt ja schon verloren, aber okay. Und ich hatte einen schwedischen Schüler, der von sowas super begeistert war und der da ganz oft gewesen ist, wenn er in Schweden war. Und da hat er immer von erzählt und meinte, das lohnt sich wirklich. Und ich so, ja, und also da hatten die ihren großen Palastabend am Donnerstag da mit entsprechenden Outfits. Also es war ja dann quasi Abendgala sozusagen. Dann hatten wir am Freitag ein Tedeum, einen Gottesdienst, wo ja nochmal gedankt wurde, bla bla, wie es halt so ist. Dann gab es hinten dran eine Wachablösung und ein Kinderchor, der gesungen hat für den König und am gleichen Tag am Abend dann das große Jubiläumsbankett, wo ja wirklich, also die wirklich aufgefahren haben und dann gab es natürlich Reden vom König und eine Rede von Victoria und 17.000 andere Reden von irgendwelchen Politikern und Staatsministern und was nicht alles, wo ich gedacht habe, ja.
Ja gut, aber muss halt jeder
natürlich
sonst.
Am Tag darauf, Samstag, gab es dann eine Kortege, also eine Kutschenfahrt durch Stockholm bis zum Meerufer sozusagen, also bis zum Hafenufer. Und dann sind sie umgestiegen, das machen sie ja ganz, ganz selten, auf das offizielle Kortegenboot. Also die haben ja so ein offizielles Boot, mit dem sie dann da quasi einmal so um die vier Ecken fahren. Und das haben sie gemacht bei der Hochzeit von Victoria. Das haben sie gemacht bei der Hochzeit vom König. Also das machen sie ganz selten. Und das haben sie jetzt zum 50-jährigen Thronjubiläum auch nochmal gemacht. Und dann war quasi diese große Runde durch Stockholm beendet. Dann gab es einen Überflug von so Flugzeugen, so wie man das auch aus Großbritannien kennt. Und am Abend gab es ein großes Jubiläumskonzert. Das hat die Stadt Stockholm dann dem König zum Geburtstag geschenkt. Und das war eine musikalische Reise durch 50 Jahre Amtszeit. Also aus jedem Jahrzehnt wurden dann typische Musiksachen gespielt. Ja, und das waren die dreitägigen großen Feierlichkeiten, mit denen im Grunde das ganze Jubiläumsjahr jetzt abgeschlossen wurde, weil schon das ganze Jahr über immer kleinere Feste, Aktivitäten und auch andere Dinge schon stattgefunden haben. Und das war jetzt sozusagen der krönende Abschluss an drei Tagen. Das war also das Programm. Und Klamotten. Ja, ja, ja. Ich bin absolut dabei.
Also es war so toll. Ich muss sagen, ich habe zwei Outfits, die mir hängen geblieben sind, muss ich wirklich sagen. Das soll den anderen Damen überhaupt nicht, wie soll ich sagen,
den Thunder nehmen. Ja, genau.
Die mich aber sehr beeindruckt haben. Und zwar bei dem einen, das fand ich, das war einfach so herzzerreißend süß, wie Estelle quasi das Kleid von ihrer Mama aufgetragen hat. Ich fand das so schweinesüß. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es war super süß. Und die haben das, also es war wirklich wunderschön.
Und das war auch, finde ich, total age-appropriate gemacht.
Ja.
Also es war altersgerecht. Es hat wunderbar gepasst. Und es ist natürlich auch wieder so was typisch Schwedisches, weil dafür steht Victoria auch so ein bisschen. Die trägt ja oft auch diese Recycling-Mode von H&M. Die ist dann meistens custom-made für sie natürlich, weil so ganz wie sie im Laden steht, kann sie die oft nicht verwenden. Also das Oberteil ist dann meistens irgendwie verlängert oder der Rock ist verkürzt oder was auch immer. Aber das macht sie ja ganz oft und das steht ja auch so ein bisschen jetzt für diese Geschichte, weil Estelle hat ja das Kleid von der Mama quasi aufgetragen und das wurde ja natürlich ein bisschen umgesteigert, klar. Und das steht ja aber auch dafür, dass man eben vielleicht nicht immer neue Sachen kaufen muss, sondern einfach auch Altes nehmen kann und dann eben, ja, umnähen, neu verwenden. Gerade auch Fashion ist ja so ein Umweltding auch und so, also ja.
Ja, genau. Nee, hast du ja auch, ich habe es jetzt letztens gesehen, bei den Belgiern, die haben das auch gemacht.
Richtig, genau.
Von, ich glaube, Paola, ich kenne mich bei denen so schlecht aus.
Ja, ja.
Ja, gut. Aber egal, um wieder drauf zu kommen. Ich fand das herzzerreißend süß. Und dann
so ein grünes, was heißt denn Ruffle auf? Jetzt habe ich die ganzen deutschen Wörter nicht mehr.
So ein das war halt so mit so Raffungen.
Genau. Ja, genau.
Genau. Und also das fand ich richtig, richtig gut. Was ich auch noch schön fand, war, oder was ist schön? Schön trifft es gar nicht richtig. Silvia.
Ja.
In diesem wahnsinnigen, tollen, gelben Kleid.
Die hat mehrfach gelb geklagen.
Moment.
Du meinst wahrscheinlich das Bankettkleid, oder?
Genau, also allein dieses Gelb war schon der Oberknaller. Und dann kam noch dazu, dass da wie so eine Art Netz, kann man das vielleicht sagen, die so mit Edelsteinen besetzt waren, drüber waren. Oh mein Gott, das sah so toll aus. Diese Farbe, diese Steine, dieses alles. Ich so, oh Gott, die sah so toll aus.
Es sah aus wie Seide oder Satin oder so, also hat sehr geglänzt und es war mehr so ein Gold, also so richtig so ein goldenes Goldgelb und sie hat dazu, und da habe ich nämlich drauf gespekuliert, dass sie das macht und sie hat es gemacht, ja, sie hat nicht enttäuscht, das brasilianische Diadem getragen. Das brasilianische Diadem, das ist ja dieser riesen Ömmes, den sie auch nur zu ganz speziellen Anlässen trägt, das letzte Mal bei Victorias Hochzeit. Das ist so ein riesen Diadem und es gab ja mal so eine Dokumentation im schwedischen Fernsehen, konntet ihr leider nicht gucken, weil schwedisch, aber da gab es 2 Stunden nur über den Kronjuwelenschmuck und zwar die bekanntesten 20 Stück oder so. Ich meine, die haben ja einen riesen Schrein, da haben sie noch mehr und da wurde mit Victoria so ein bisschen auch drüber sich unterhalten, wie das so ist mit bestimmten Diademen und so und dann meinte dann eben die Moderatorin auch, ob sie denn nicht auch mal zum Beispiel das brasilianische Diadem tragen könnte, das hat sie ja noch nie getragen und dann hat die mit einer Überzeugung und einer Inbrunst gesagt, nein, das ist Mamas. Weißt du? Und dann meinte sie so, und dann hat die Reporterin war so ganz so, hä? Und dann meinte sie so, es gibt bestimmte Stücke, hat sie gesagt, die trägt nur die Königin. Das geht nicht. Also das ist, es gibt Prunkstücke, also wirklich, und das ist ja richtig so ein Prunkstück, das ist riesenhoch. Ich weiß nicht, wie hoch das ist, bestimmt 20 Zentimeter insgesamt. Das ist nichts für eine Prinzessin, das trägt nur die Königin. Und dann dachte ich so, wow, ja, und jetzt hat sie es wieder gemacht. Und ich dachte so, ja, ja, ja. Und aber die anderen, die da waren, haben sich nicht lumpen lassen und haben auch ihre besten Diadems ausgepackt. Also die ganzen so, Margarete hat auch so ein riesen Ömmes getragen, also mit ganz viel Perlen drinne und so. Ja, und ach, und alle anderen auch und Sonja und also und was nicht alles. Ich war ganz begeistert und dachte, ja, ich liebe euch dafür, dass ihr hier alle eure Diademe uns zeigt.
Absolut, absolut. Also ich fand's wirklich, ich meine, du hast ja immer so die sichere Bank, in Anführungsstrichen, ne? Also so jemand wie Mary, da weißt du, die sieht einfach immer Bombe aus, ne? Da muss man gar nicht drüber reden, das ist einfach super. Aber das ist dieses tolle Kleid, also ich komme noch nicht drüber hinweg, sorry. Ich finde es ja sowieso großartig, wenn die Frauen so starke Farben tragen. Und diesmal waren wirklich viele starke Farben da, ich fand's mega. Ich fand aber auch Victoria toll mit ihren blauen Kleidern.
Ich meine, ganz ehrlich, Victoria sah doch aus wie eine zum Leben erwachte Elsa aus Frozen, oder? Aber ich liebe dieses Kleid. Mit dunklen Haaren halt. Aber ich liebe dieses Kleid. Das, was sie am Ballabend getragen hat, das war ein mit Ombre-Effekt ausgestattetes hellblaues Kleid mit Tüll quasi als Oberfläche und richtig ausladend, also so ein richtiges Ballkleid. Und wie gesagt, die sah, fand ich, tatsächlich aus wie so Elsa aus Frozen, halt nur mit dunkelbraunen Haaren. Und ich liebe es, es war großartig. Es stand ihr super. Und was ich übrigens auch toll fand, bei der Königin hast du es gesehen, wenn man sich anschaut, was die so über die 3 Tage verteilt getragen hat. Die hat halt natürlich ganz klassisch und natürlich auch klug blau-gelb gewählt. Also die Nationalfarben der schwedischen Flagge, ja. Mhm. Es waren unterschiedliche Blau- und Gelbtöne. Am Abend beim Theater in Drottningholm, da hatte sie was Nudefarbenes an, aber dann beim Gottesdienst hatte sie ein hellblaues Ensemble, hatte so ein bisschen Chanel-Vibes mit so einem Hütchen auch. Und dann eben bei Manquette dieses richtig schöne Gold-Gelb. Mhm. Und dann bei der Kutschfahrt und Bootsfahrt auch wieder im Grunde, ich glaube, fast so ein ähnliches Kostümchen-Outfit wie auch im Gottesdienst, aber nur in so einem hellen Pastellgelb. Und sie hatte halt ein bisschen längeren Mantel an, ich nehme an, weil es halt auf dem Boot auch ein bisschen zugig war dann. Ich meine, die mussten da herumstehen. Man hat auch gemerkt, sie war dann auch ein bisschen müde. Sie hat sich dann, als sie aufs Boot gegangen sind, auch gesetzt und der König aber stehen geblieben und hat weiter gewunken.
Ja. Ja gut, ne? Bei dem, der kann halt, das ist der Tag der Tage oder ja, die natürlich. Tage der Tage, da ist halt, sorry, musste.
Ja, aber insgesamt, also sie sah toll aus und wie gesagt, ich fand dieses Outfit, das sie beim Bankett getragen hat, auch großartig. Victoria hat mir sehr gut gefallen tatsächlich, also erstens in ihrem Jubiläumsbankett-Outfit, wie gesagt, Elsa hoch zwei, aber ich fand, sie hatte auch ein ganz tolles Outfit an dem Abend in Drottningholm. Das war ja auch übrigens der Abend, an dem Estelle ja das grüne Kleid von ihr getragen hat. Da hat sie nämlich ein neon-oranges, ich würde jetzt sagen neon ist vielleicht übertrieben, aber ein orangenes Abendkleid angehabt mit so One-Shoulder-Ding und so ein bisschen Blüten, Blüte auf der Schulter und so. Sah auch ganz toll aus. Wow.
Also nee, also wirklich war top. Wirklich, da haben die Ladies alles gegeben. Was ich ja auch, also jetzt mal, wenn wir vor den Kleidern und so weiter weggehen, oder sagen wir so, dort hat man die Kleider zuerst gesehen. Ich fand es halt mega, dass die Dänen halt mit ihrer Yacht angekommen sind.
Also beide, die Dänen und die Norweger. Ich dachte
die Norweger
so,
habe ich gar nicht gesehen.
Doch, beide. Aber, und beide lagen nebeneinander am Kai. Also die haben quasi nebeneinander geparkt. Und ich fand es so witzig, weil ich mir nur so gedacht habe, ja, Schatz, wie fahren wir denn nach Schweden zum Jubiläum? Ach komm, lass uns das Boot nehmen. Weißt du, so.
Ja, und dann vor allen Dingen, ich meine, das ist dann halt irgendwie auch irgendwann Campingplatz, ne? Nebendran halt noch die Mischpoke da aus Dänemark, beziehungsweise
genau.
aus Norwegen, so, ne? Morgens schon irgendwie, wenn du dein Käffchen nimmst, hallo, servus, guten Morgen, ne? Also, großartig. Aber da merkst du halt, wie familiär die halt auch
ja,
unterwegs sind.
Ja, aber es
sind,
ist
ne?
halt natürlich auch geil, dass die beide das Boot genommen haben, weil ich meine, es bietet sich ja an, ja.
Ja, ja.
Also ich glaube tatsächlich, dass vielleicht ist das Boot tatsächlich auch fast das Schnellste. Weil wenn du überlegst, die können ja quasi direkt einmal quer dann übers Wasser. Die müssen dann nicht irgendwie noch Kurven
fahren
oder so. Ja, du hast
ja die ganze Klamotte, du alles. Du musst ja auch, logistisch ist es ja, du musst fliegen, dann musst du da in
einsteigen,
das Hotel
aussteigen, genau.
Die,
ja.
Alles, was du mitnehmen musst und so weiter. Also das ist von der Privatsphäre und allem, wie es handelbar ist, glaube ich, am einfachsten. Und kommt halt einfach auch wahnsinnig gut, weil ich meine, alle drei Länder haben halt natürlich auch, ist die See ein Teil auch der Identität, ne? Das gehört einfach zum Land dazu. Das ist mega und dann halt, es zeigt halt auch diese Verbundenheit. So, die kommen alle mit ihrem Schiffchen an. Schiffchen, hahaha. und so. Und es ist halt natürlich auch mega, wenn du da die Gangway runtergehst in deinem Abendkleid und so weiter. Das macht schon was her, ne? Also.
Also Mary ist ja dann in ihrem dunkelblauen Ensemble irgendwie so den Steg runter und es sah schon toll aus.
Ja, also weil ich finde halt schon, dass es echt ein bisschen lockerer ist. Also das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, dass da die Norweger mal sagen, ach komm, schipper mal rüber, wir gucken mal bei Charles vorbei irgendwie und legen dann an der Themse an. Würde nie passieren, ja.
Wobei wir wissen, dass Königin Elisabeth hat ihre Yacht geliebt. Die musste ja dann irgendwann aus Altersgründen
Britannia,
zerstört werden und oder trockengelegt werden. Und da hat sie ja fast ein bisschen geweint. Das war wirklich so,
man meint,
wenn man sich das alte Footage anschaut, man meint, eine Träne im Auge glitzern zu sehen, sozusagen.
Wobei mir gerade einfällt, wenn die Skandinavier nach England rüber würden mit dem Schiff, käme vielleicht auch historisch nicht so gut. So im Nachhinein.
Naja, also wenn es um historisch geht, da sollte eigentlich eher Großbritannien sich Gedanken machen. Aber ja.
Naja, ich meine, ich gucke gerade, aber vielleicht bin ich ja auch gerade sensibilisiert, weil ZDF in der Mediathek ist irgendwie gerade die Normannen und da bin ich wieder eingestiegen, wie die Wikinger doch Besuche gemacht haben bei unseren, bei den ganzen Nachbarn und so. Genau.
Ja, ansonsten, Sophia ist auch, also sie hat Varianten von Pink, Rosa und Hellgelb getragen. Mhm. Am Jubiläumsabend tatsächlich auch so ein ganz helles Gelb. Ich denke auch, wie gesagt, schwedische Landesfarbe. Und aber die Silhouette, die sie getragen hat, war halt echt auf Figur geschnitten. Also alles sehr schmal und sehr eng und so. Ich weiß nicht, ich bin da nicht so ein Freund von, wenn es zu eng geschnitten ist.
Ja, vor allem bei so offiziellen Geschichten, ne? Irgendwie, was du privat machst, also. Aber Mai, ich meine, gut, die ist die wievielte in der Thronfolge, das
ja,
ist dann
natürlich.
Auch ein Gesülde.
Und sie sah toll aus, so ist es ja nicht. Und Madeleine, du kannst ja sagen, was du willst, aber die sieht halt auch immer gut aus. Ja. Sie sieht auch schnell mal madammig aus, was halt auch natürlich an der Haarfarbe und so liegt. Aber so grundsätzlich fand ich super. Tatsächlich hat mir ihr Kirchenoutfit am besten gefallen. Das war so ein hellblaues Kleid quasi, so ein, wie so, also, was man halt in der Kirche trägt, ja. Und am Bankettabend, das war auch ganz nett. Da hat alles geglitzert und irgendwie voll mit Pailletten und so. Ich bin ja Paillettenfan. Das war quasi ein einfaches, ja, Off-White oder grauiges Kleid irgendwie mit ganz viel Pailletten drüber. Und dann hat sie so ein Cape drüber über den Schultern gehabt. Und das Cape kann schnell mal dammig aussehen. Aber so grundsätzlich fand ich, sah sie wieder super aus. Also, ja. Kann man echt nichts sagen. Lass mich gucken, haben wir noch wen vergessen? Ach ja, Estelle hatte dann natürlich, das fand ich, wie gesagt, immer altersgerecht, sie hatte dieses grüne Kleid von der Mama an. Das hat mir ganz super gefallen. Dann hatte sie ein, es sah ein bisschen aus wie ein Chanel-Kostümchen, also so ein blau-weiß kariertes Kostüm quasi an, so ein Kleid, das bis kurz übers Knie ging und alles immer mit weißen Ballerinas. Also dadurch fand ich, sah das auch alles kindgerecht und so aus, weißt du? Dass da nicht irgendeiner plötzlich sich einen Haken gesteckt hat oder so. Und am letzten Tag hatte sie ja auch so ein bräunliches Blumenmusterkleid an, wo sie einen weißen Mantel drüber getragen hat. Also es sah wirklich alles super aus. Und klar, der Kleine, also Oscar immer im Anzug, immer wie Papa.
Ja, aber das fand ich auch so süß. Der hat ja dann bei dem ersten Abend halt auch noch so den Vortritt gelassen. Und so
ja, das war doch niedlich, oder? Dass er sie vorhat laufen lassen, genau. Und es gab auch total schöne Aufnahmen von Victoria und Estelle zusammen, als die beim Konzert gesessen haben am letzten Abend. Man hat deutlich gesehen, was ich ganz lustig fand. Victoria hatte für alle Europox dabei, hat dann erstmal die Europox verteilt, weil es natürlich doch alles schon sehr laut ist. Und aber dann haben sie und ihre Tochter sich über irgendwas unterhalten und haben ganz herzlich gelacht. Und Victoria hat sie noch irgendwie so mal an sich gedrückt. Und da gibt es ganz süße Fotos von den beiden, wie die so miteinander lachen und Victoria sie so knuddelt und so. Also da dachte ich mir so, ach mein Gott, ist das niedlich, die beiden.
Ich finde aber sowieso, die beiden Kinder sind so süß. Und also ich weiß nicht, die vier auch. Also so als Familie ist es echt so, so ich finde, das wirkt so wie eine Einheit irgendwie. Echt cool. Und die Kids auch nicht so steif oder so. Ich meine jetzt auch nicht, dass sie sich irgendwie so den Fotografen an den Hals werfen und so weiter. Das ist ja mehr als verständlich, aber es ist so echt. Also es wirkt zumindest echt sehr natürlich und auch gesund. Also ja, nicht so, keine Ahnung, wenn du das so siehst, so alte Bilder von William und Harry.
Ja, das wird alles immer sehr jetzt steif.
Genau, und so, die werden da präsentiert und dann tschüss so.
Übrigens, apropos Jubiläumsbankett-Outfit, Königin Margarete hat eins meiner absoluten Lieblingsoutfits getragen, das sie in den letzten Jahren getragen hat. Das hat sie selbst natürlich auch designt. Und zwar ist das auch so ein weißes, klassisches Ballkleid, bisschen ausgestellt, aber mit so einem Art rotem Schlingenmuster. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist wie so Blumen gelandet, die sich so in so einem Muster über das Kleid drüber ja schlingen quasi und das sieht einfach mal nach was anderem aus. Sonst kommen die ja mal einfarbig und so, dass man so wirklich ein Muster drauf hat, so ein großes, hat man selten und das sah richtig toll aus. Und ich habe als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich das schon klasse und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass sie das jetzt nochmal getragen hat. Und dann dachte ich mir so ganz ehrlich, da muss die über 80-jährige Monarchin aus Dänemark ankommen, um den jungen Kerls mal zu zeigen, wie man moderne Klamotten trägt. Also es ist so unglaublich. Und es gab natürlich auch gemeinsame Fotos dann. Da haben sie den Anlass genommen und haben Bilder gemacht mit allen Monarchen auf einem Bild, beziehungsweise auch allen Präsidenten. Das war ja also die Staatsoberhäupter. Dann alle Königs auf einem Bild, also die Norweger und die Dänen und die Schweden zusammen. Also auch das, schöne Bilder geworden, wirklich.
Mit und vor allem, ich meine, es sind ja zum Teil Familienbilder.
Klar, muss man klar
sagen, ne? Aber
Einem Spurke,
ne? Aber es ist halt auch, ja, Wahnsinn, ne? Die ganzen mal zusammen eben auf einem Bild. Ich meine, wann hast du das? Gut, wir hatten das jetzt noch bei der Krönung von Charles, die, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gefühlt 100 Jahre her ist.
Ja, das fühlt sich echt lange her an. Also, dabei ist es jetzt gerade mal ein Jahr.
Da hast du ja auch kein offizielles Bild gehabt, wo man die ganze, wo alle Königs zusammen waren, aber da waren sie zumindest mal alle auf einem, an einem Fleck und so weiter, ne?
Ja.
Ja, ich finde solche Bilder faszinierend. So dieses, wo das so das alte Europa oder die alten Monarchien einfach nochmal so hochsteigen und dass man diese Dynastien sieht. Großartig. Also ich habe da echt eine Schwäche für.
Ja, das liebe ich ja an den Schweden. Also einmal oder alle 2 Jahre bringen die uns immer so ein Gesamtfoto von all der ganzen Familie. Also alle Kinder, alle Enkelkinder, alle auf einem Bild. Vor 2 Jahren, glaube ich, war das, da hatten sie ja dieses schöne Sommerbild, wo die alle irgendwie so auf Heuballen und so drapiert waren. Es war alles sehr luftig, leicht, mit leichter Hand und so. Und jetzt haben wir ein neues Bild bekommen mit allen Kindern und Enkelkindern und der Königsfamilie drauf. Aber diesmal haben sie ja echt Old English Style gewählt, oder? Ich habe dieses Bild gesehen. Also die befinden sich da im Schloss, aber wirklich so mit dunkler Holzvertäfelung, den dunklen, schweren, roten Vorhängen. Also alles sehr alter Adel, ja.
Altes Europa, sage ich nur.
Ich dachte so, wow, was denn da passiert? Also das ist so untypisch, das schwedische Königshaus. Normalerweise machen die immer irgendwie zusammen Bilder im Garten oder wie gesagt auf dem Heuballen oder so. Also was luftdurchflutet, leichtes. Und hier haben wir jetzt echt so krass. Aber schön, wir haben sie alle zusammen. Was sagst du zu dem Bild?
Ich finde es schlau. Von der Bildkomposition her, dass das Licht von hinten kommt und sozusagen das Ganze alles so anstrahlt, auch von vorne nochmal. Also die Gruppe wird von verschiedensten Seiten mit Licht bestrahlt. Mhm. Ganz auffällig ist, dass die Königin und die Kronprinzessin beide starke Farben tragen. Also Silvia trägt Türkis, Victoria trägt Pink, das sind die starken Farben. Während alle anderen, also alle weiblichen, also alle
Repräsentationen Frauen, in der Familie,
so wie auch immer, Mädchen und Frauen, so, die tragen alle ganz softe Farben.
Ja, pastellig, genau.
So, dass es wirklich nur diese beiden Ladies sind, die strahlen, herausstechen, wenn du so willst.
Und auch beide übrigens in der Mitte.
Beide auch in der Mitte, genau, natürlich Victoria dahinter mit ihrem Mann. Also ich glaube, ich finde es schlau in dem Sinne, als das ist ein sehr zeremonielles Bild, es ist ein sehr zeremonieller Rahmen, in dem alle Kinder vom Königspaar plus alle Enkelkinder aufgenommen sind. Und das ist wichtig, weil wir haben ja schon öfters darüber gesprochen, dass das Königshaus sich verschlankt hat. Mhm. Und wenn du jetzt nur im Garten irgendwo ein Bildchen hättest, dann ist es so die Familie. Na, also die Familie, die trifft sich dies, das, jenes. Aber so können sie natürlich auch ihren Kindern, also dem Karl Philipp und auch der Madeleine plus Mischpoke, jeweils zeigen, ihr seid für uns wichtig, ihr gehört dazu, ihr seid nur nicht mehr in Lohn und Brot bei uns. Also ich finde das schon so als Zeichen eine wirklich wichtige und smarte Entscheidung, das zu tun. Und es strahlt eine unheimliche Stabilität auch aus.
Ja, das stimmt. Also deswegen, ich sage ja, es ist wirklich so alter Adel quasi. Es ist aber auch so, du hast schon recht, weil es ist ja nicht nur so, dass die nicht nur nicht mehr in Lohn und Brot sind, also nicht mehr für die Firma arbeiten, sondern sie haben ja auch ihre Titel aberkannt bekommen, also zumindest die Enkelkinder. Und dann aber so nochmal zu markieren, aber ihr seid natürlich sind sie immer Familie, aber sie sind halt trotzdem irgendwie doch auch Teil der offiziellen Königsfamilie. Deswegen,
und, genau. Und du siehst zum Beispiel auch, dass Estelle und Oscar, die stehen am Rand. Mhm. Was eigentlich ganz interessant ist, weil das sind eigentlich die Kids, um die alles sich dann drehen wird. Und auf dem Sofa mit dem König und der Königin sitzt im Prinzip die zweite Garde.
Ja, oder die Kinder von Sophia und Madeleine, genau.
Genau, also das ist, bitte jetzt, also du weißt richtig verstehen, ne? Zweite Garde, das soll jetzt nicht als Wertung, sondern einfach nur
in der Thronfolge.
In der Thronfolge, ja, da spielen die eigentlich keine Rolle. Also von daher ist das, glaube ich, ein Bild, das vor allen Dingen auch innerfamiliär, glaube ich, einige Signale senden soll. Mhm. Und das wäre halt im Sommer irgendwo auf einer Holzbank, wäre das nicht so. Ja, da gibt es ganz andere Bilder, die sie da machen.
Ja.
Das soll eben auch nochmal, glaube ich, die Familienmitglieder auch öffentlich aufwerten oder bestärken. Hier, die sind für uns wichtig, die gehören dazu, nur wie gesagt, werden nicht bezahlt und dies, das, jenes. Und eben auch so für das Volk. Ich meine, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass in Zeiten wie unseren, in denen es doch, sag ich mal, einige Wechsel oder wo die Kontinuität nicht so gewahrt ist ungefähr unbedingt, ne? Vieles, sei es der Krieg, sei das diverseste Krisen, Inflation, weiß der Geier was da alles auf die Leute zukommt oder wo wir schon mittendrin sind, da ist so ein Bild, wo man sagen würde, oh, total oldschool oder so, kann vielleicht auch bestärkend wirken.
Stabilisierend.
Ist nicht alles nur Sunshine und Flowers und so weiter, aber wir sind für euch da, das waren wir schon seit Jahrhunderten und sind auch die nächsten noch. Also so würde ich das Ganze interpretieren. Mhm. So dieses, gerade mit diesem historischen Hintergrund auch. Von daher, ich glaube, also Bilder sind ja immer gerade in dem Kontext unheimlich orchestriert. Aber da finde ich, wenn man das so, gerade auch mit Hinblick auf das Jubiläum und so weiter, finde ich das eine sehr gelungene Geschichte, ehrlich gesagt.
Ja, wunderbar.
Nochmal so eine kleine Ausführung, vielleicht auch kunstgeschichtlich könnte das noch
einordnen. Na, aber das ist schon, das ist tatsächlich so, da steckt viel mehr auch an Symbolwert drin, als man das auf den ersten Blick weiß. Das stimmt, ja. Was ich noch erwähnen möchte zum Abschluss, also wie gesagt, das Jubiläum fand ich, oder diesen Abschluss des Jubiläums war rundum wirklich gelungen. Die Leute haben die beste Roben und die besten Diademe aufgefahren, es war alles großartig. Essen war auch sehr toll, ich war so ein bisschen neidisch, als ich das alles gesehen habe. Und
ja, uns hat er mal wieder vergessen. Ja. Wir Treuseelen. Wir, ne? Ja.
Das Jubiläumskonzert hat mir auch sehr gut gefallen. Was ich noch nett fand, nach der Kirche sind die ja raus auf den Hof quasi marschiert. Da gab es ja dann den Wachwechsel. Und dann gab es ein großes, also eine Art Mini-Konzert. Die haben 3-4 Songs gesungen von einem riesigen gesamten Kinderchor. Und das fand ich auch noch eine schöne Geste. Und zwar waren da alle möglichen Kinderchöre aus ganz Schweden zusammen in einem riesen Kinderchor vereint. Nicht nur zum Beispiel der Kinderchor vom schwedischen Radio oder jetzt auch irgendwie der Kinderchor vom Theater da und da, sondern auch ganz viele so kleine Klassenschulchöre und so. Die sind dann also alle zusammengekommen aus ganz Schweden und das fand ich irgendwie noch richtig schön. Und dann haben sie natürlich den Königssong gesungen, der ja immer offiziell gesungen wird, und noch ein paar andere Geschichten. Das hat mir sehr gut gefallen. Und dann natürlich noch die Rede von Victoria an ihren Vater, die sie beim Jubiläumsbankett gehalten hat. Klar, der König hat auch nochmal, der hat ja eine Rede beim Bankett gehalten, der hat auch nochmal ein extra Video eingestellt mit einer Rede zum Thronjubiläum, wo er halt natürlich klar so ein bisschen nostalgisch zurückblickt, aber natürlich auch nach vorne blickt und so weiter. Aber Victoria hat dann eben auch eine Rede gehalten, die ich ganz schön fand, wo sie eben Anknüpfung aus dem echten Leben gefunden hat, und so muss es sein, finde ich, wo sie erzählt hat, dass sie sich daran erinnert, dass sie als Kind, wenn sie mit dem Vater unterwegs war, die waren ja viel in der Natur, wenn sie zum Beispiel Ski gefahren sind, ist sie immer hinterm Papa gefahren, und wenn sie wandern waren, ist sie quasi immer hinterm Papa gelaufen und hat sich da immer sehr sicher gefühlt in seinem Windschatten. Also der Papa ist quasi voraus und sie hinterher. Und das hat sie natürlich als Symbolbild genommen für eben die Abfolge in der Regierung. Also der Papa ist jetzt quasi der König, der vorausläuft und der ganz, ganz viel schon bewegt hat, auch in einer sich sehr stark veränderten Zeit. Ich meine, in 50 Jahren hat sich das Land sehr stark verändert, und sie ist diejenige, die sich auch jetzt sozusagen in seinem Windschatten als Erwachsene immer noch sicher fühlt, und diese Sicherheit, die sie als Kind bekommen hat von ihm, die fühlt sie auch jetzt als quasi seine Begleiterin im Alltag. Wenn sie zum Beispiel gemeinsam zu Konzilen gehen oder aber die alltäglichen Geschäfte irgendwie zusammen regeln. Und dann hat sie natürlich die Papa noch gelobt und so, aber ich fand dieses Bild so schön. Also das hat sie sehr clever gemacht mit dieser Rede. Und dann dachte ich mir so, ja, gut. Also wenn ich Karl Gustav wäre, hätte ich da gesessen und gesagt, gut, dir kann ich das Zepter überlassen. Der kommt von seinem konservativen Wurzeln nicht los, was die Reihenfolge, die Thronreihenfolge angeht. Aber insgesamt traut er seiner Tochter das schon zu. Also da kannst du schon beruhigt, ich will jetzt nicht sagen, er soll morgen sterben, aber da kannst du schon beruhigt, da kannst du schon beruhigt sagen, wenn es denn irgendwann mal soweit ist, wir hoffen, es ist erst in mindestens 20 Jahren der Fall, aber wenn es dann mal soweit ist, dann braucht er sich keine Gedanken machen. Ja.
Nee, aber ich glaube, das ist halt auch, wie sie da auch rangeführt wurde und so. Ich meine, das ist ja dann auch mal so zum Jubiläum, dann gibt es ja auch noch die tausendste Dokumentation und so weiter. Ich habe es mir natürlich auch noch reingezogen. Und so, und das ist schon, das haben die schon gut gemacht, weil ich glaube, er hat auch gesehen, und das, ich hatte auch mal wirklich eine Doku über ihn, wie das dann war, dass sein Vater gestorben ist und er dann seinen Großvater sozusagen.
Ja, der hat ja eine richtig spannende Geschichte, die viele gar nicht wissen, ja.
Genau, und mit diesem Background und auch so, dann hatten sie in dieser einen Dokumentation noch irgendwelche zwei Cousinen oder so.
Die habe ich auch gesehen.
Ja.
Ich überlege gerade, ich glaube, das war, glaube ich, mein Vater der König, glaube ich, hieß die.
Irgendwie so.
Ja, die habe ich auch gesehen, genau.
Wo sie dann halt auch so erzählt hat, so, naja, wie das mit dem Großvater, also seinem Großvater war ihr, was war das denn? Oh, keine Ahnung, ne?
Großvater,
auf jeden Fall der alte Herr da, der Onkel da. Und wie das für ihn auch gewesen sein muss, dann als der Großvater gestorben, der Regent gestorben ist, ne? Und er dann da ganz alleine ohne Königin und so unterwegs war und sich so, ja, wie verloren war. Seine Schwester wurde ja auch interviewt, die ich übrigens großartig finde.
Der hat ja 4 Schwestern, aber das war
genau, aber diese eine
die
wurde
das war Christina, das war die
Christina,
jüngste,
ne? Ja, die mega finde ich die Frau. Und wie die beiden dann sozusagen als wir gegen die Welt, mit der Welt, je nachdem, ne?
Waren halt auch die beiden jüngsten Kinder, deswegen.
Genau, ne? Und dann wie sie dann halt auch seinen Wahlspruch da entwickelt haben und so weiter, und das war schon echt spannend, ne? Und ich glaube auch mit diesem Hintergrund des Alleinseins, auch wenn du eine Familie hast, aber so diese Bürde irgendwie doch alleine ja tragen zu müssen. Ich glaube, darauf basierend hat er seine Tochter halt auch erzogen oder ausgebildet, wie sie ausgebildet wurde. Und das gab da ja auch mal so einen ganz guten Kommentar, so von wegen, im Prinzip ist es hier wie eine Firma, wir treffen uns einmal in der Woche, brechen die Arbeiten, wer übernimmt was, und der Chef, der CEO, der König, der hört zu, gibt dann aber letztendlich auch seinen Senf dazu und sagt, wie es gemacht wird irgendwie, ne? Und das fand ich schon ganz spannend. Also
genau, man hat einen ganz kleinen, nur wirklich nur einen ganz, ganz kleinen, aber trotzdem einen kleinen Blick hinter die Kulissen bekommen. Das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ja, ja, richtig. Ja, super. Also ich schmeiße euch die Dokumentation in die Shownotes. Die hätte ich auch mit in die Empfehlung genommen. Es passt also wunderbar. Ja, also das war Schweden. 50 Jahre im Thron. Also meine Güte. Und ich finde halt auch die Vorgeschichte des Königs so also wahnsinnig spannend. Und was ich aber an dieser ganzen Geschichte, unabhängig wie dramatisch das ist für den König und so weiter und so. Aber was ich daran besonders spannend finde, ist, es war ja im Endeffekt dann so, Karl Gustav war der Thronfolger. Sein Vater ist gestorben. Da war er, ich glaube, 8 Monate oder was. Also er war auf jeden Fall ein Baby.
Ja, so die Preislage.
Genau. Und dann hat dann der Großvater gesagt, er übernimmt den Posten des Königs als Übergangskönig so lange als verwaltende Instanz, bis Karl Gustav mindestens mal volljährig ist, beziehungsweise so lange, wie es halt geht. Und dann hat er auch durchgehalten, bis Karl Gustav 27 war. Dann ist er gestorben, da war er auch schon sehr alt. Und dann hat Karl Gustav mit 27 den Thron übernommen. Das war ja doch sehr, sehr jung. Wenn man sich das so überlegt, deswegen hat er ja auch jetzt diese 50 Jahre auch schon so verhältnismäßig jung voll. Auch Margrethe ist Jungkönigin geworden, aber die war 10 Jahre später dran. Also das ist schon nochmal ein Unterschied. 27 ist eigentlich echt noch jung und dumm. Was mir aber daran besonders gut gefallen hat, jetzt kommt nämlich die Geschichte, weil der Großvater dann gesagt hat, ich übernehme das quasi verwaltungstechnisch, bis Karl Gustav 18 ist, hat der Bruder, also der Onkel, der ja dann theoretisch an dritter Stelle in der Thronreihenfolge stand, gesagt oder wurde er verpflichtet, dass er quasi als, wie sagt man, als Ersatzkönig bereitsteht, falls was passiert. Das heißt, wenn dann nämlich der Großvater gestorben wäre und Karl Gustav wäre noch keine 18 geworden, dann hätte der Onkel den Posten übernommen, so lange bis Karl Gustav 18 wurde. Der hat sich dem verpflichtet gefühlt, der ist so aufgewachsen, es war seine Pflicht, da sozusagen für die Krone einzustehen, und das hat aber für sein Privatleben bedeutet, dass er nicht heiraten durfte, weil in dem Moment, in dem man eine Bürgerliche heiratet und seine Freundin war Bürgerliche, wäre er aus der Thronreihenfolge offiziell ausgeschieden, das war damals noch so. Und deswegen, und das war, erinnerst du dich vielleicht, das war der Bertil, der zusammen gewesen ist mit Lillian. Der war zusammen mit Lillian, die war Engländerin und Bürgerliche, aber auch schon einmal geschieden. Und die beiden haben quasi ihr Leben lang zusammen gelebt, bis quasi das dann so weit war, dass er theoretisch hätte offiziiell es nicht mehr übernehmen müssen für Karl Gustav. Der war ja dann König. Und als dann quasi alles erledigt war und raus war, es hat ewig lang gedauert, bis er offiziell quasi aus dieser ganzen Geschichte entlassen wurde, dann hat er gesagt, jetzt heirate ich Lillian. Und da waren die aber schon, ich weiß nicht, 30 Jahre zusammen oder so. Das heißt, die haben im ganz hohen Alter 2005 oder was das war, ich müsste nochmal nachgucken, haben die dann auch erst geheiratet. Und haben aber vorher halt ganz normal zusammengelebt, wie ein normales Ehepaar. Zugunsten der Krone und der Verpflichtung hat er halt gesagt, gut, dann heirate ich halt nicht. Und das finde ich so eine Story. Die ist irgendwie, die geht mir so die geht mir ans Herz. So dieses Verpflichtung und, aber trotzdem irgendwie, also er hat im Grunde den Kuchen gebacken und gegessen. Also beides, weil er hatte sozusagen die Verpflichtung für die Krone, die er erfüllt hat. Aber gleichzeitig hat Lillian auch gesagt, ich stehe trotzdem zu dir, auch wenn wir nicht heiraten können, wir sind trotzdem ein Paar, weißt du?
Ja.
Ja, okay, das war ein kleiner Ausflug. Das war so mein Highlight. Hast du noch irgendwelche Dinge, die beim Jubiläum dir irgendwie besonders ins Auge gestochen sind? Oder ich denke, wir haben alles eigentlich abgefrühstückt, oder?
Eigentlich, wie gesagt, ich habe mich auf diese Kleider konzentriert. Die waren für mich
toll. Toll. Ich packe euch in die Shownotes. Ich habe es auch schon retweetet auf unserem Account, aber ich packe es euch auch nochmal in die Shownotes. Dann hatten wir Geburtstage, ganz, ganz viele. Aber ein Geburtstag, der wichtig ist in dem Zusammenhang noch, Prinz Daniel, der Mann von Victoria, ist 50 geworden. Und der hätte ja eigentlich seinen Geburtstag jetzt am gleichen Tag wie das Jubiläum gehabt. Und dann musste er seine Geburtstagsfeier quasi hinten anstellen. Aber was er bekommen hat, ist eine Dokumentation von SWT und ein großes Interview, das er gegeben hat. Das erste Interview tatsächlich, das er überhaupt jemals in diesem in dieser Ausführlichkeit gegeben hat. Und da hat er sich, und deswegen ist es interessant, auch geäußert zu diesen ganzen Gerüchten, was die Ehekrise angeht. Mhm. Und natürlich hat er gesagt, dass es absoluter Quatsch ist, aber hat eben auch berichtet, wie stark das die Familie doch beeinflusst hat, weshalb sie am Ende sich dann auch dazu entschieden haben, ja überhaupt was zu sagen, weil sie das ja sonst nicht kommentieren und so. Aber das ist eine Dokumentation, die mir wirklich gut gefallen hat. Da hat man ein bisschen mehr so über Prinz Daniel erfahren und auch, wofür er sich so engagiert. Ich meine, es sind hauptsächlich, klar, Sport- und Gesundheitssachen. Ist ja so sein Steckenpferd. Mhm. Und das war ganz nett. Und wer auch 50 geworden ist, ist Kronprinz Håkon von Norwegen. Und seine Frau Mette-Marit ist ja auch vor kurzem 50 geworden. Und Håkon und Mette-Marit haben dann beschlossen, wir bleiben mal in Skandinavien und sind somit auch gleich bei der Kategorie bei Königs unterm Sofa. Håkon und Mette-Marit haben beschlossen, dann gemeinsam eine Geburtstagsfeier zu veranstalten. Beide 50. Und um diese Geburtstagsfeier, und zwar gab es zwei, eine private und eine offizielle, hat es doch mal richtig bös gestürmt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit dem Sohn?
Nein.
Ja,
nein.
Also erstmal fing es an, dass es Mette-Marit Kritik einstecken musste. Sie hatten eine private Geburtstagsfeier einige Tage vor der offiziellen gehabt. Da waren auch so 300-400 Gäste irgendwie da. Aber eine kleinere, also sagen wir mal, vielleicht nur 200 Gäste so. Mhm. Aber was sie gemacht hat, sie hat nicht nur private Leute eingeladen, die sie kennt und Freunde und Familie und so, sondern sie hat auch einige befreundete Medienleute eingeladen. Und daraufhin sind alle anderen Journalisten, die eben nicht dabei waren, an die Decke gegangen. Ja, und die haben gesagt, ja, es mag ja sein, dass sie als private Bekannte eingeladen worden sind, aber es ändert nichts daran, dass es trotzdem, ich sag jetzt mal als Beispiel, der Hauptreporter der Bild-Zeitung ist, der da steht. Ja? Und da gab es richtig, richtig krasse Kritik. Da hat es wirklich, also das war das eine, wo es richtig rund gegangen ist. Und dann, statt sich zu beruhigen, ging es dann noch weiter, denn einige Tage später, knapp eine Woche später, war die offizielle Geburtstagsfeier von Håkon und Mette-Marit zusammen mit einem schönen Bankett und es war auch alles super. Und da war es aber so gewesen, es waren alle wirklich da, außer ihr ältester Sohn Marius, den sie aus der ersten Ehe hat, der aber Teil der Königsfamilie ist und auch immer sonst auch dasteht. Und der war nicht da. Und dann haben sich alle gefragt, Moment mal, wo ist der denn? Wieso ist der nicht da? Und dann hieß es, ja, er hat sich offiziell entschuldigen lassen, er sei nicht fit. Also offiziell, er ist nicht in Form. Ja, also er sei nicht fit und deswegen ist er an dem Abend nicht da. Und dann hat sich aber herausgestellt am nächsten Tag, dass er offensichtlich fit genug war, um parallel zu dieser Geburtstagsfeier in einem seiner Lieblingsclubs zu gehen, wo die den großen James Bond Partyabend hatten und dort verkleidet als James Bond, also wirklich so im Anzug, auch noch der Unglücksrabe, in genau diesem Anzugsoutfit, den er auch auf der Geburtstagsfeier hätte tragen sollen, weißt du, in diesem Anzugoutfit da aufzutauchen und irgendwie die ganze Nacht Party auf der James Bond Party zu machen.
Ja, unglücklich, sag ich mal, unglücklich.
Und das, war also alles, das hat der Presse natürlich auch nicht geschmeckt, die gesagt hat, hätte er sich nicht vielleicht von 365 Tagen im Jahr einen fucking anderen Tag aussuchen können, an dem er mit seinen Freunden feiert, ja. Der hatte ja aber offensichtlich einfach keinen Bock und das hat man auch gesehen, weil nämlich bei der privaten Party von Mette-Marit, da gab es auch noch, an dem Tag gab es auch irgendwie noch ein Gottesdienst, wo dann auch offiziell die Familie da war und sich auch in Schale geschmissen hatte. Und er ist da auch aufgetaucht, aber der ist mit seinem privaten Motorrad vorgefahren, in schwarzen Jeans und schwarzem Hoodie. Also kein Anzug oder irgendwas, sondern wirklich und Sportschuhen. Also wirklich so gegen das Establishment war der dann mit auf den Bildern drauf in privater Kluft und sah halt aber aus, als geht er gleich um die Ecke in Lidl irgendwie Milch kaufen. Also es war wirklich so ein bisschen, und es war auch wirklich augenfällig, weil alle anderen, die da waren, halt echt im Anzug oder im Kleid da standen. Mhm. Und er dann da wirklich so, also es war jetzt sauber und ordentlich, aber er sah halt im Vergleich super abgerissen aus. Also der hat halt einfach, glaube ich, keinen Bock.
Ja, weißt du nicht, ob es gerade eine Phase ist oder so, weißt du, naja.
Ja, also es war alles ein bisschen unglücklich. Also es stürmte dann ganz doll, weil eigentlich ganz viele gesagt haben, ja Leute, tut mir leid, aber du bist nicht in Form oder du bist krank oder so, wie auch immer, aber dann irgendwie auf dieser Party rumhüppen. Also das war dann nicht so gut. Ja. Ja, also das war Norwegen. In Dänemark wiederum wird Prinz Christian jetzt 18.
Ja.
Also Prinz Christian ist ja der Sohn des Kronprinzen. Also jetzt muss man kurz überlegen, es ist noch eine Generation dazwischen, genau. Und 18 bedeutet ja aber, also wenn dann die Königin irgendwann verstirbt, dann wird er ja auch zum Kronprinz. Also im Grunde hat Christian das, was William in Großbritannien halt ist, quasi. Und also, aber jetzt ist ja William auch Kronprinz geworden, aber bevor Charles.
Ja. Genau. Ich musste gerade.
Naja, und der wird jetzt 18 und daraufhin bekommt halt auch alles, was man halt bekommt, wenn man 18 wird. Er nimmt halt am Konsil mit der Regierung teil und der muss irgendwie, keine Ahnung, was unterschreiben. Dann muss er ja auch, dann schwört er ja auch so ein Eid und so weiter. Also er wird quasi auf seine zukünftige Thronfolgerrolle eingeschworen und er hat zu einem offiziellen Geburtstagsbankett eingeladen. Und vor allen Dingen die jungen europäischen Thronfolger und Thronfolgerinnen werden da erwartet. Mhm. Also da bin ich wirklich gespannt. Man weiß zum Beispiel, dass Estelle zugesagt hat. Die ist zwar noch sehr jung, aber die wird auf jeden Fall da sein.
Oh, die wird doch wohl das Küken.
Naja. Aber ich meine,
wenn die Partybomben aus den Niederlanden kommen oder so.
Aber wir haben es ja gesehen, als die belgische Prinzessin war das doch, oder? Als die 18 geworden ist, da standen da ja auch die Thronfolger aus den Niederlanden und aus Norwegen und aus Dänemark und so weiter. Und ich denke, so wird das bei Christian auch sein. Also Spanien hat halt gefehlt bei der Belgien-Party. Ob sie jetzt hier dabei sind, weiß ich nicht. Aber ich erwarte
mir... Vielleicht war das auch noch, weißt du, alte Schmerzen. Ich sag ja. Spanische Niederlande oder so. Man weiß es nicht, da voll Rechnungen.
Aber das finde ich total spannend, so diesen graduellen Wechsel einfach zu sehen. Also diesen Generationenwechsel eben.
Aber du siehst es ja, wie cool das ist. Also mir geht da immer das Herz auf, wenn du Victoria, Frederick und Horkon zusammen siehst.
Ja.
Ne? Weil das halt auch so eine, mehr oder weniger ein Jahrgang ist oder roundabout irgendwie. Du weißt, okay, die sind irgendwie Cousins und Cousinen, die da irgendwie Scheiß gebaut haben auf den Familienfeiern zusammen und so als Kinder und dann eben größer zusammen geworden sind und da auch reingewachsen sind in ihre Rollen. Und ich finde es total cool, weil letztendlich jeder von denen, der da kommt, das entweder noch vor sich hat oder schon hinter sich hat und die gleichen Herausforderungen, nur halt jeweils in einem anderen Land hat. Also dieses Reinwachsen in die Rolle, mehr Aufgaben übernehmen und, ne? Und dann auch die Fragen, wie ist Monarchie noch zeitgemäß, weil meine Zeitgenossen oder Altersgenossen da vielleicht ja auch schon irgendwie ganz andere Vorstellungen haben, was es angeht und so weiter und so fort. Also das ist, ich finde das total cool, dieses Rückenstärken vielleicht auch gegenseitig. Plus, es ist halt auch ein super Signal, so diese monarchistischen Bande, dass die halt einfach noch wirken, ne?
Ja, und
weitergeführt werden.
Es wird auch spannend, weil die sind ja auch, du hast gesagt, alle roundabout ein Alter. Das merkt man jetzt eben auch bei den Jüngeren, weil die werden jetzt alle 18. Also Christian ist, Belgien ist ja letztes Jahr 18 geworden, davor war es in den Niederlanden, jetzt ist Christian von Dänemark und wer auch noch am 31. Oktober auch jetzt dieses Jahr 18 wird, ist Leonore von Spanien. Das ist ja die Kronprinzessin von Spanien. Ihr Vater ist ja schon König, deswegen ist sie dann die Kronprinzessin. Und ja, also die werden alle 18 und auch bei ihr ist es so, gleiche Geschichte, Gottesdienst, Einschwören, Konsil mit der Regierung, also was man halt so macht, wenn man 18 wird, ja. Ja, ich bin sehr gespannt. Also da werde ich die Augen auf jeden Fall offen halten und berichten. Und wenn wir bei Skandinavien sind, zum Schluss noch, wer muss natürlich noch mal kommen, wenn es um Skandinavien geht? Die liebe Märtha Luise.
Oh, bitte.
Ja, aber ich meine, wir haben jetzt schon ausführlich über sie und den Schamanen gesprochen. Jetzt haben wir ein Hochzeitsdatum bekommen. Also wir wissen ja, verlobt, verliebt, verheiratet, whatever, aber jetzt haben wir ein Hochzeitsdatum und zwar am 31. August 2024 wird sie im Hotel Union in Geiranger in Norwegen heiraten. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann man da nur sagen. Wir halten die Augen offen.
Das nimmt uns emotional auch schon total
mit, ne? Total. Aber was ich ja ehrlich gesagt noch viel spannender finde, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es ist, in der Verlinkung ist es mit drin, sie haben ja das auf Instagram natürlich eingestellt und auch nochmal über die offiziellen Kanäle laufen lassen, aber auf Instagram haben sie dazu ein Foto dann eingestellt, wo sie sozusagen auf so einem Sofa quasi liegt und ihre Hand so von hinten über seine Schulter wirft und sie hat ein weißes Kleid an, alles sehr... ja, sehr unschuldig, engelig und so. Mhm. Und er hat aber ein rosa Jacket an mit einer Goldkette. Also ich meine, das Foto ist ein hübsches Foto, aber es ist auch irgendwie komisch. Ja.
Tja,
das
sind die Hollywood-Vibes, weißt
du, oder? Wirklich, es hat wirklich Hollywood-Vibes, oder? Also ehrlich.
Also es ist, sorry, ich... Also das ist so eine bewusste Entscheidung.
Wir wissen ja alle, dass wir den doof finden.
Weil das die beiden sind mir einfach zu sehr Freaks. Ganz
ja,
ehrlich,
total. Aber ich habe die Dokumentation gesehen, die sie gemacht hat. Ich glaube, 4 Episoden waren es. Und ganz ehrlich, beim tagtäglichen Geschäft und alles, die ist völlig down to earth. Aber sobald es eben um diese Themen geht, wie Schamanismus und Engel und Esoterik und der ganze Kram, da fängt die plötzlich an abzudriften. Und ganz ehrlich, ich glaube, er tut ihr da auch nicht gut. Weil er bestärkt quasi diese Tendenz, die sie vorher schon hatte, wo dann ein Ari Behn, ich meine, der war auch sehr schwierig, aber wo ein Ari Behn sie vielleicht doch noch eher auf den Boden zurückgeholt hat, kommt er und sagt, ja komm, lass uns hochfliegen, weißt du? Also das ist halt echt schwierig. Naja. Gut.
Aber wie gesagt, das ist so eine bewusste Entscheidung, es geht nicht, nein.
Ja, seine Mutter, er hat ja wohl auch kein so gutes Verhältnis zu seiner Mutter, aber seine Mutter hat ja wohl in einem Interview gesagt, dass sie Martha Luise absolut von ihrem Sohn wegwarnen würde, weil er quasi nicht ganz koscher sei. Und ich so,
auch
wow.
Schön, tut auch gut, ne? Aber dann hast du so einen Thomas Markle-Moment. Oh,
aber total. Halt
nicht, ne? Also ich bin ja auch sehr stolz auf uns. Wir haben noch nicht Harry und Meghan erwähnt.
Aber sie müssen heute einmal kurz erwähnt werden.
Kurz, wir machen es kurz.
Wir können es vielleicht, mich so, dann lass es uns jetzt erwähnen.
Und genau. Und das ist so raus aus dem Leben. Es regt mich zu sehr auf, weißt du, meine Nerven und so.
Aber diesmal, finde ich, können wir sie mit was wirklich Gutem erwähnen. Denn es gab die Invictus-Spiele in Düsseldorf. Und da ist ja Harry als Begründer der Invictus-Spiele ja auch eben eine der Hauptvertreter. Er war dann auch fast zu allen Spielen, also zu allen wichtigen Spielen da. Er ist jeden Tag über diesen Campus gelaufen. Das ist so ähnlich, man kann sich's vorstellen, so ein bisschen wie Olympiade, aber für Veteranen. Genau, für Veteranen, genau. Und ab der nächsten Invictus-Spiele, habe ich auch gehört, sollen nicht nur Militär-Veteranen teilnehmen können, sondern auch Veteranen aus dem Polizeidienst und der Feuerwehr.
Ah, okay, cool.
Also es wird quasi, der Kreis wird erweitert, genau. Ich finde persönlich, also das war ja in Deutschland, in Düsseldorf, und ganz ehrlich, die deutschen Fans und die deutsche Presse haben die ja willkommen geheißen, als wäre das ein richtiges Königspaar. Also ich glaube, die Art von Liebe, die sie in Deutschland bekommen haben, die hätten sie sich in Großbritannien gewünscht. Also man hat richtig gesehen, dass sie so ein bisschen da auch gebadet haben in der ganzen Aufmerksamkeit, die sie da bekommen haben. Und ich persönlich fand, wenn ich mir angeschaut habe, wie die beiden miteinander agiert haben, dass es nicht so wirkte. Also ich fand, es wirkte nicht aufgesetzt. Ich fand, es wirkte natürlich. Und ich fand, es wirkte auch nicht so, als ob die Ehe in der Krise sei. Also man weiß nie so genau, aber auch kleine Gesten und so weiter, wo ich das Gefühl hatte, es war okay. Natürlich hat sie hat sich versucht, ein bisschen zurückzunehmen, aber in manchen Momenten hat man schon gemerkt, sie ist halt echt ein altes Zirkuspferd. Also im Vergleich, wenn da eine Kamera ist und ein Blitzlicht, dann ist sie aber da, ja. Und das hat man schon ein bisschen gemerkt, aber sie hat auch bewusst Punkte genommen, wo sie sich zurückgenommen hat. Zum Beispiel hat Harry dann eine sehr emotionale Rede gehalten, mit der auch irgendwie keiner gerechnet hatte, am Ende, wo er auch gar nicht im Programm stand. Also der ist dann spontan quasi auf die Bühne gekommen und hat dann, also spontan für uns, für ihn war das natürlich geplant, und hat dann eben eine Rede gehalten, wie sehr ihm Invictus am Herzen liegt und wie wichtig das für ihn ist und auch natürlich von seiner eigenen Erfahrung ausgehend und so weiter. Und das fand ich, war eine sehr berührende Rede. Da dachte ich auch so, wow, also hat er für mich wirklich richtig gut gemacht.
Ja, ich muss aber auch sagen, die Reden allgemein waren nicht schlecht. Also ich habe nur die von Pistorius in Auszügen gesehen, wie er dann auch zum Beispiel auf die ukrainischen, wie soll ich sagen, Mitspieler, kann man nicht sagen, Repräsentanten oder also auf jeden Fall die Kriegsversehrten oder die Soldaten und Soldatinnen aus der Ukraine eingegangen ist. Und da muss ich schon sagen, so,
also es waren ein paar herzzerreißende Momente dabei.
Ja, absolut. Ja. Und wo man auch sieht, also es gab ja auch so Presse so von wegen, ach, hier wird der Militarismus hochgehalten, ne, so von wegen irgendwie das Kanonenfutter, das wird da nochmal irgendwie hoch, ne, also ich zitiere jetzt mehr oder weniger, da nochmal hochgejubelt und so weiter, finde ich überhaupt nicht. Sondern ich fand wirklich, das ist ja auch ein ganz großes Anliegen da von Harry, dass eben durch den Sport, also auch wenn es so ein altes Wort ist, aber ich finde, das passt wirklich immer noch, Kriegsversehrte, also Menschen, die wirklich durch den Krieg zu Schaden gekommen sind, sei das körperlich oder sei es seelisch, die da eben wieder einen Weg finden, vielleicht einen kleinen Weg wieder zurückfinden, auf der halben Strecke, und auch wieder Zuversicht finden und Bestätigung, ne? Wie wichtig das eben ist und dass solche Leute auch nicht in die Versenkung gehören, sondern auch tatsächlich denen auch, dass die auch eine Bühne mal verdient haben und dann auch da, wie sagen, den Rücken gestärkt bekommen mit aller Aufmerksamkeit und Zuversicht und ja auch Wohlwollen. Ich finde, das hat man dort sehr gemerkt. Und das fand ich sehr schön. Das wurde wirklich sehr spürbar, weil das sonst etwas ist, was du in der deutschen Gesellschaft so gar nicht hast. Ne? Also das wird so, ja,
Militär
ja,
ist halt natürlich hier auch immer ein sehr schwieriges Thema. Gerade Militärpatriotismus, auch mit uns, unserer Vergangenheit halt auch, ist es natürlich immer sehr schwer. Was ich interessant finde hier übrigens, du hast völlig recht, so habe ich es auch empfunden, aber man sieht den Unterschied zum Beispiel jetzt auch zwischen dann dieser Berichterstattung und zum Beispiel auch der Berichterstattung in Großbritannien, denn da stürmte es richtig. Die haben sich wieder total auf Harry und Meghan eingeschossen und haben alles echt schlecht gemacht. Und was ich total krass fand, es gab ganz heftige Reaktionen bei der einen Geschichte, und zwar gab es dann Medaillenverteilung, beziehungsweise teilweise wurden auch Orden verteilt. Und die hat Harry ausgegeben, aber als Begleitung von Harry war Meghan ja an dem Tag auch dabei. Deswegen ist sie da mitgelaufen. Und sie hatte an dem Tag, das fand ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen unglücklich, sie hatte kurze, weiße, kurze Hosen an, aber wirklich nur so bis Mitte Oberschenkel, also wirklich kurz. Und dann halt ein weißes Oberteil und ein weißes Jacket. Aber es war ein nettes Outfit, aber es war halt ein klassisches Sommeroutfit und es hatte so ganz legere Sportvibes. Also ich meine, klar, es ist ja auch eine Sportveranstaltung. Gut, aber als sie dann da eben mit den Militärleuten mitlief, weil sie ja als Begleitung von Harry einfach mit dabei war, passte das halt optisch überhaupt nicht. Und darauf hat sich halt die britische Presse total eingeschossen und hat gesagt, da sieht man mal wieder keinen Respekt vor dem Militär, so dürfte man in Großbritannien nie rumlaufen. Dann gab es natürlich wieder den direkten Vergleich von wegen Kate und Meghan und so weiter. Und die haben dann also richtig auf Meghan eingeschlagen, wirklich, weil sie gesagt haben, wie kann sie sich wagen, so respektlos da aufzutauchen. Und ich habe mir halt auch gedacht, ja, das ist keine Respektlosigkeit, weil sie war ja an dem Tag die ganze Zeit im Publikum. Aber gerade eine Meghan, die ja sonst eigentlich wirklich alles durchdenkt und guckt, wie das beste Image irgendwie zu bannen ist. Und dann kann die an dem Tag nicht mal eine Capri-Hose anziehen.
Ja, ja.
Also das
ja,
war schon ein bisschen, es muss ja keine lange Hose sein, aber es hätte ja schon gereicht, wenn die bis zum Knie gegangen wäre oder bis zur Mitte Oberschenkel, weißt du, das wäre auch ein Sommeroutfit gewesen, weil kurz oder dreiviertel lang, aber es wäre halt nicht, also diese ganz kurze Hose, die ist auch mir tatsächlich aufgefallen, da dachte ich auch so, na, aber na gut, ganz ehrlich, geschenkt. Ja, und aber das fand ich interessant, weil sich dann halt natürlich die Presse, die britische, irgendwas rausgesucht hat, was halt nicht so stimmig war und dann wieder voll eingeknüppelt hat. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, also wenn ich Meghan und Harry wäre, ich würde die britische Presse auch einfach gar nicht mehr lesen. Das ist halt,
Ja. Nee, aber wie gesagt, also ich fand es ganz interessant, dass es diese Veranstaltung, dass es die in Deutschland gab. Und wie gesagt, dass der Fokus eben auch auf solche, auf diese Menschen auch mal gelegt wird, was ja wirklich Harrys Herzensangelegenheit ist, das fand ich echt super. Und ich fand ehrlich gesagt nicht, dass es eine Verherrlichung des Ganzen war oder so.
Nein, das habe ich so auch nicht empfunden. Es ging
ja
wirklich
um diese Leute, ne? Ja. Sondern es ging eben um die Patienten oder die wieder zurück ins Leben wollen.
Halt. Richtig. Und was man auch noch sagen muss, hat Harry ja auch dann später gesagt, also er hat dann Deutschland quasi, beziehungsweise die deutsche Organisation auch wirklich nochmal gelobt, weil das hat alles picobello geklappt. Die Security, das Sicherheitskonzept, die Organisation und die Unterbringung, also alles wie am Schnürchen. Da sage ich mir auch, ja schön, das freut mich, dass wir da quasi als Deutschland positiven Eindruck hinterlassen haben, genau. Ja, wunderbar. Das war Invictus in Deutschland. Übrigens, um da jetzt die Kurve zu kriegen, das wird schwer, aber von kriegsversehrt zu kriegsverherrlichend Fragezeichen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die belgische Kronprinzessin Elisabeth ja doch jetzt der Militärakademie in Brüssel beigetreten ist und jetzt erstmal quasi also eine Militärausbildung, eine richtig lange macht auch und mit ihren 21 Jahren und jetzt war es soweit, dass sie den offiziellen Eid schwören musste und eingeschworen wurde eben als Offizier der Royal Military Academy und zwar musste sie auf den König schwören, vor dem König. Und das hatten wir natürlich auch schon im Zusammenhang klar mit Großbritannien und so. Es ist schon immer ein bisschen awkward, wenn dann quasi man vor seinem eigenen Papa schwören muss, der in dem Moment aber in Personalunion der König und der Papa ist sozusagen. Ja, das war schon irgendwie... Ja, sie hat es gut gemacht, aber es war so ein bisschen so, okay,
Ja, aber das ist ja wie, das hast du ja auch bei Dings, bei Victoria in dieser...
In dieser
Geschichte gehabt, so von wegen, wo es darum ging, ja, so, wann wirst du denn mal Königin und dies, das, jenes. Und sie so, das ist eine Frage, die will ich gar nicht beantworten, die Frage stelle ich mir auch gar nicht. Ich bin vorbereitet, aber ich will nicht drüber nachdenken, weil das bedeutet, dass mein Vater, ne? Und so.
Genau, dass mein Vater dann stirbt.
Das ist halt, aber ich meine, darüber haben wir schon öfters mal geredet. Monarchien sind ja eigentlich, was das angeht, komplett toxisch dysfunktional, weil du hast das, was du in bürgerlichen Familien hast, dieses Eltern haben ihre Kinder alle gleich lieb, oder zumindest sagen sie es so. Das hast du da halt nicht, ne? Da gibt's eine ganz starke Rangordnung, dies, das, jenes, wer knickst vor wem und so weiter. Das hat nichts mit bürgerlichen Familien. Und wo in bürgerlichen Familien, keine Ahnung, selbst wenn du irgendwie ein Unternehmen hast oder sowas, das wird halt übergeben dann irgendwann, da ist es halt mit. Und so, das sind halt schon so Geschichten, ja, speziell, sagen wir so, speziell. Deswegen finde ich das zum Beispiel, wie die Niederländer das gemacht haben, eine echt coole Geschichte. Beatrix hat irgendwann gesagt, Leute, jetzt ist auch mal gut. Und es hat abgedankt und hat sich ja jetzt echt komplett zurückgezogen. Ne? Also das heißt, sie pfuscht ihrem Sohn da auch nicht rein. Der hat da seine Bühne und kann schalten und walten. Und ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen humaner. Aber naja, das ist bei jeder Monarchie und natürlich auch jedem Monarchen ganz anders. Ne? Also der eine sagt halt irgendwie, jetzt ist dann auch mal gut. Und der andere sagt, nee, ich sterbe
vom Thron.
Wie Lizzie, ne?
Genau. Ja, Karl Gustav ist auch der Typ, der stirbt vom Thron. Das ist ihm so eingebläut worden, auch von seinem Großvater natürlich, der das ja auch vorgelebt hat. Ja, klar. Ja, gut, das war so das. Dann haben wir noch, lass mich gucken, ja, dann gab es nochmal, um sie kurz noch zu erwähnen, in den Niederlanden gab es eigentlich nichts großartig, kein Skandal und gar nichts. Die hatten Prinz gedacht, das ist immer ganz nett, weil man da halt die ganze Familie nochmal in schönen Outfits zu sehen bekommt. In dem Fall haben sie auch nochmal unter anderem, also Kortegenfahrt und so weiter mit Kutsche und so. Und dann sind sie auf den Balkon gegangen, haben einmal in die Runde gewinkt und so. Wir haben uns alle schönen Kleider angeguckt und dann sind alle wieder gegangen. Also es war perfekt.
Ja, nichts Aufregendes, aber schön.
Ja, aber schön, genau. Und was aber noch ganz spannend ist, vielleicht zum Abschluss, Fürstin Charlene ist ganz stark aktuell am Repräsentieren, also hat wieder ganz viele Termine wahrgenommen und sie ist wieder blond. Also sie hatte ja die ganze Zeit dunkles Haar kurz und jetzt hat sie wieder den blonden Schopf und ich persönlich finde blond schöner.
Ja, definitiv. Definitiv, finde ich auch. Also selbst ich auch als Brünette finde, das steht ihr einfach besser. Sie hat ja jetzt auch jüngst ist irgendwie ein Interview, habe ich in die Finger bekommen, wo sie auch nochmal Stellung genommen hat, ne, zu diesen ganzen Krisengerüchten und wie ist denn das jetzt? Ist sie wieder unglücklich und bliblablub und so weiter? Wo sie es nochmal stark dementiert hat, ne? Sie hat ja gesagt, so vorhin hier, nee, ist nicht so, es werden in den Medien, weißt du, wenn du einen Tag unterwegs bist, dann wird halt, und du lächelst den ganzen Tag, da wird das eine Bild, wo du einmal, keine Ahnung,
bekümmert schaust.
Ja, das wird dann genommen.
Aber die Frau hat halt von Natur aus auch ein Resting-Bitch-Fest. Das tut mir halt echt leid, aber es ist leider so. Ja. Aber ich finde das spannend, dass du es erwähnst, weil letzte Woche kam wieder gerade ein Artikel raus. Die französischen Zeitungen haben gesagt, es sei jetzt im Grunde zwischen den Ehepartnern alles geklärt. Die beiden leben offiziell getrennt. Sie würde in der Schweiz leben, den hauptsächlichen Teil. Und sie würde nur noch zu signifikanten Repräsentationsterminen kommen. Und wenn sie mit ihm reden möchte, würde sie Termine machen. Also sie würde nicht einfach so mal zum Telefon greifen oder so. Okay. Und es wäre quasi komplett alles quasi aus und getrennt. Sie teilen sich quasi inoffiziell das Sorgerecht für die Kinder, aber offiziell hat sie kein Sorgerecht. Weil natürlich, klar, das ist ja mit dem Prenup und alles klar, das wussten wir ja, das ist ja so festgehalten. Und aber offiziell seien sie also wirklich getrennt und auch von Tisch und Bett sozusagen. So, das war das Gerücht und interessanterweise kam das letzte Woche raus und das war das erste Mal, dass das Fürstenhaus nicht dementiert hat. Mhm. Also die haben sonst immer alles dementiert ohne Ende und das war das erste Mal, dass sie nicht dementiert haben. Und was auch ganz interessant war, vor 4 oder 5 Wochen war es gewesen, da ist ja Charlenes Instagram-Account einfach verschwunden. Und seitdem ist der weg. Und jetzt fragt man sich natürlich, hängt es vielleicht damit zusammen, dass irgendwie quasi sie gegangen wird oder vielleicht auch gegängelt wird oder man vielleicht auch keine Beweise dafür will, dass sie vielleicht auch nicht mehr wirklich in Monaco wohnt. Und also es Spekulationen und Verschwörungstheorien ohne Ende, man weiß es nicht. Was wir sehen können ist, A, sie ist wieder blond und das ist insofern auch ganz spannend, weil sie hat im Interview nämlich gesagt, sie wechselt ihr Outfit und also sie wechselt ihre Haarfarbe und ihren Style der Haare, hat sie selbst gesagt, wenn sie unglücklich ist und oder eine Veränderung braucht.
Wie das ja klassisch so erfasst,
genau,
ne?
Also die Tatsache, dass sie jetzt wieder erblondet ist, wer weiß an welchem Punkt sie ist, aber es scheint vielleicht auch mit Wandel zu tun zu haben, man weiß es nicht. Und man weiß halt, sie hat jetzt wieder aktiv mit ihrem Mann zusammen einiges an Repräsentationsterminen gemacht, mit und ohne ihn. Unter anderem auch jetzt den 100. Geburtstag von Renier, der war ja jetzt letztens erst gewesen, also der Vater von Albert. Ja, also mal gucken, wie das weitergeht. Aber mir ist halt wirklich augenfällig, sie ist wieder blond und das gefällt mir, wie gesagt, besser. Und sie ist halt wieder am Repräsentieren. Also ja, auch das schön. Da freut man sich ja, wenn man sie mal wieder sieht. Und im Hintergrund stürmt die ganze Zeit, es stürmt heute überhaupt den ganzen Tag, den ganzen Podcast durchstürmt es, im Hintergrund stürmt die ganze Zeit ja der Bestechungsskandal beziehungsweise der Immobilienskandal, denn Albert wurde ja vorgeworfen, dass er beziehungsweise seine engsten Finanzberater, unter anderem übrigens auch noch Finanzberater aus der alten Garde seines Vaters, die er damit im Stab hatte, dass die immobilientechnisch betrügen würden. und dass Albert da auch mit involviert ist. Und das ging hin und her und hin und her und Heck und Tag. Und Albert hat dann auch länger versucht, an seinen Finanzberatern festzuhalten und musste jetzt aber dann sagen, nee, es geht einfach nicht mehr, und hat dann alle seine vier Finanzberater, entlassen, also gehen lassen, und sucht jetzt halt neue und hat halt offiziell nur ein Statement abgegeben, das Vertrauen sei erschüttert. Ja, okay. Interessant dabei ist, da war ein Finanzberater dabei, der wohl auch als so eine Art Anwalt, der ist auch Anwalt, also auch als Anwalt für Albert gearbeitet hat. Und der soll angeblich derjenige gewesen sein, der im Hintergrund auch immer die ganzen Drecksgeschäfte quasi aus dem Weg geräumt hat. Das heißt, der dann eben zum Beispiel den Frauen, mit denen Albert dann uneheliche Kinder hatte, Geld in die Hand gedrückt hat, der sämtliche Fotos aufgekauft hat, die es da draußen auf dem Markt gab. Also so ein Fixer halt auch, weißt du? Und wenn der halt auspackt, ich glaube, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Und angeblich soll der halt Albert, nachdem der ihn entlassen hat, gedroht haben, dass er das auspackt. Und jetzt warten wir mal alle. Sag ich mal nur so. Ja, mal gucken. Das ist also das, was so im Hintergrund oder im Verborgenen so ein bisschen brodelt. Ja, also ich sag dir, dafür, dass eigentlich nichts los war, war dann doch wieder eine ganze Menge los, oder?
Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, also ich fand es sehr schön, dass die Schweden diesmal so ein bisschen die Show gerockt haben.
Ja, absolut. Und das war einfach, es war auch einfach schön. Da war kein Skandal, da war gar nichts. Es war einfach nur schöne Kleidung, schöne Musik, schöner Gottesdienst, schöner Schmuck. Ja, so möchte ich mein royales Königshaus.
Es ist ja auch einfach mal schön. Weißt du, einfach mal Frieden. Frieden, alle Leute haben sich lieb, sehen auch noch gut aus, und das ist einfach schön.
Und das hast du dir nach 50 Jahren Arbeit auf dem Thron aber auch verdient.
Ja.
Also
ja.
Das ist auch nicht einfach gewesen.
Zumal ja auch, sag ich mal, diese ganzen alten Geschichten ja auch ziemlich abgestreift sind, ne? Also es war auch in dieser einen Dokumentation ja auch, wo Victoria dann nochmal sich geäußert hat zu dieser ganzen, wir haben da ja auch drüber berichtet.
Der Vater hat die Mutter betrogen, Geschichte, genau.
Kaffeemädchen und dieser ganze Gedöns und so weiter. Was ich allerdings nicht wusste, ist, dass da wohl viele Anschuldigungen gar nicht so Bestand hatten, ne? Also das kam bei mir überhaupt nicht an, ehrlich gesagt. Nur dieses...
Bei mir auch nicht, da war ich auch überrascht.
So, und wie sie dann gesagt hat, wie sie das auch getroffen hat und so. Und so, also feel you. Und so, das fand ich echt... Also es ist und bleibt eins meiner Lieblingskönigshäuser, muss man wirklich sagen.
Ja, da stimmt halt die Richtung einfach.
Ja, genau, genau.
Ja, wunderbar. Dann zum Abschluss noch die Frage, hast du eine Empfehlung? Hast du irgendwas, was du uns ans Herz legen möchtest?
Ja, es ist bei mir ja irgendwie nie royal oder so. Was mir jetzt auf Netflix, wenn wir bei Skandinavien bleiben, hängen geblieben ist, und das finde ich wirklich ganz großartig, ist, Norweger mögen es mir vergeben, wenn ich es so falsch ausspreche, vermutlich, Kriegsseilerin oder War Sailor ist auf Netflix, und das ist schweinegut.
Was ist das?
Das ist ein Film, den haben sie umgearbeitet als Miniserie. Und es geht darum, wie Norweger den Zweiten Weltkrieg erfahren haben. Und zwar nicht aus Sicht des Militärs. Es gibt ja ganz, ganz viele Filme über Soldaten im Ersten oder Zweiten Weltkrieg, ne? Sondern wirklich, wie die Zivilbevölkerung damit umgehen konnte. Und es geht darum, dass es spielt in Bergen, wie ein Mann, ein Familienvater von drei Kindern, sich überlegen muss, wird er in die kommerzielle Schifffahrt einsteigen? Es spielt das Ganze. Steigt er da ein, verlässt seine Familie für 18 Monate oder bleibt da eben in der Perspektivlosigkeit zu Hause? Und es gibt schon Sorgen, dass eventuell mit dem Krieg, der da aufzieht, dass es da irgendwie Probleme geben könnte. Aber dann redet man sich schön, sagt so, nee, Quatsch. Und dann, was ich gar nicht wusste, ist, also er ist dann tatsächlich auf See, und dort werden dann die norwegischen Handelsschiffe quasi zwangsverpflichtet. Die werden dem König unterstellt oder dem Militär unterstellt und müssen dann für die Alliierten Waren transportieren. Also Waren von Lebensmittel bis, ja, tatsächlich Waffen
Kanonen,
und so weiter,
ja,
ne? Und so. Und da natürlich dann auch ins Visier geraten der Deutschen. Und ja, diese ganze Odyssee dieses Familienvaters und seines besten Kumpels, wie die da eben versuchen zu überleben. Und auf der anderen Seite die Ehefrau, die Mutter, die in Bergen mit den Kindern versucht, sich da durchzuschlagen durch die Zeit. Und auch ein ganz furchtbares Unglück wird dort gezeigt. Und zwar haben die britischen Alliierten, die Briten haben einen, also Norwegen war ja besetzt durch die deutschen Truppen. Und da gab es ein U-Boot-Depot, und das wollten die bombardieren und haben aber furchtbarerweise eine Grundschule getroffen, wo also, ich glaube, 130 Mann, vor allen Dingen Kinder, auch gestorben sind. Ganz grauenhaft. Und das wird alles gezeigt. Es ist nichts für einen schönen Filmabend, aber es ist echt super zu sehen. Oder sehr, sehr eindrücklich. Es ist keine Kanonenschlacht oder irgendwie so, weißt du, so nur ratatatatat irgendwie, sondern es geht wirklich darum, wie die Menschen damit umgehen und das versuchen zu überleben und auch, dass der Krieg 45 für viele nicht zu Ende war, sondern dass man eben an diesen Kriegswunden, seien das jetzt physische wie auch psychische, echt lange getragen hat, vielleicht das sogar mit bis in den Tod genommen hat. Und das finde ich gerade so, wenn ich jetzt so rede, schließt das so eine Schlaufe zu dem, was Harry da in Düsseldorf gemacht hat. Und ich kann den Film oder diese Miniserie wirklich nur jedem ans Herz legen. Es ist tolle Schauspieler. Also es sind auch so, von den norwegischen Schauspielern ist da so
die Elite
ziemlich gut dabei. Ja. Ja, das sind immer so wie bei BBC. Wir lachen ja immer nur so von wegen.
Das ist halt eine Insel. BBC. Ja, ist halt eine Insel. Man gibt so, ne? Halt nicht.
Und in Norwegen machst du das da auch. Aber tolle Schauspieler, ist richtig klasse gemacht. Und es ist nie, also es nimmt einen mit, aber ist wirklich sehenswert. Wirklich sehenswert.
Du sagst okay. Miniserie, entsinnst du dich noch daran, wie viele Folgen das Ding hatte?
Drei oder vier.
Okay, also so um den Dreh rum, alles klar. Mini. Nee, das reicht mir ja. Okay, genau. Ja, spannend.
Aber es ist wirklich toll und also, ja, ja. Der den einen kennt man bestimmt, den Paul Sverre Hagen. Der spielt auch bei Exit mit, dieser Serie über diese Yuppies da aus Oslo. Super guter Typ und nee, wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, schaut's euch an.
Ich pack's in die Shownotes für euch, beziehungsweise den Trailer, weil die anderen müssen Netflix haben und werd's mir auf meine Netflix-Liste setzen, weil das also, ist auch an mir vorbeigegangen tatsächlich.
Ja, War Sailor, also darunter läuft das Ganze dann auf Netflix, weil Kriegsseilerin ist, naja, dann eher spezieller Interest.
Genau, gut, so. Also ich möchte euch natürlich alle Dokumentationen über Carl Gustav und das 50-jährige Thronjubiläum in Schweden an den Tatz legen. Die packe ich einfach alle in die, ich packe alles euch in die Shownotes, was ich finde. Vor allen Dingen ist das eine schöne Dokumentation bei der ARD und auf jeden Fall auch eine schöne in der ZDF plus eben Mein Vater der König, von der wir gesprochen haben. Mhm. Die packe ich euch auch rein. Und was man aber auch kann, man kann sich tatsächlich die komplette Jubiläumsfeierlichkeit in Zusammenfassung in von 45 Minuten tatsächlich komplett alle Tage. Das war ganz schöner Abriss, den habe ich mir extra für heute nochmal angeguckt. Oder aber tatsächlich auch in lang, also jede Feierlichkeit wurde ja live im schwedischen Fernsehen übertragen. Da könnt ihr also am Stück gerne 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden, wie auch immer, euch angucken. Es gibt alles im schwedischen Fernsehen. Natürlich gut für die Leute, die ihr solltet Schwedisch sprechen, damit ihr die Reden und sowas versteht. Aber wenn es um die reinen Bilder geht oder wenn man sagt, man möchte sich irgendwie die Kutschfahrt angucken oder aber den Einmarsch da zum Jubiläumsbanketten, was nicht alles, weil da wird auch nicht groß kommentiert, dann kann man sich das auch im schwedischen Fernsehen angucken. Also das packe ich euch quasi alles auch mit in die Shownotes. Was ich aber empfehlen will, und aber empfehlen unter Vorbehalt, insofern, weil ich den Film selber noch nicht komplett gesehen habe. Ich habe nur den Anfang gesehen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie gut der Film an sich ist. Aber ich möchte ihn empfehlen, weil es ist eine kleine Besonderheit. Auf Netflix ist angelaufen jetzt ein Film mit dem Titel Ehrengard, die Geschichte einer Verführung. Und das ist insofern spannend, weil nämlich das komplette Kostümdesign, also das komplette Setdesign und Kostümdesign von Königin Margarete von Dänemark gemacht wurde für den Film. Das bedeutet also, sie hat da aktiv das komplette Design übernommen. Und wenn dann also die Leute da in ihren Kostümen irgendwie durchmarschieren und irgendwie durch Seele marschieren und so, alles von ihr. Wir wissen ja, dass sie da auch schon für die Bühne und so tätig war, aber dass sie jetzt tatsächlich da auch für den Film so tätig wurde, das ist wirklich auch neu und auch ein neues Projekt für sie. Hat sie viele, viele Monate dran gearbeitet und das ist jetzt, wie gesagt, auf Netflix. Ich habe mir den Anfang angeschaut und natürlich auch den Trailer. Für mich hat das Ganze so ein bisschen auf den ersten Blick so gefährliche Liebschaft Vibes, der Film mit Malkovich und Michelle Pfeiffer. Genau. Ich musste gerade überlegen, wer war das weibliche Pendant. Ja, also so ein bisschen in diese Richtung ging das jetzt für mich. Und ja, aber es ist wie gesagt spannend, weil da eine Königin tatsächlich das gesamte Design gemacht hat. Und ich dachte so, wow, das hörst du auch nicht so häufig. Und das packe ich euch auch mit in die Shownotes. Ja, das war's für heute. Ganz lieben Dank, dass es geklappt hat. Und wir hören uns dann zu nächster Gelegenheit, wenn es die neuen Geschichten, Abenteuer, Skandale und was nicht alles aus dem Könighaus gibt.
So machen wir das.
Wer uns Feedback dalassen möchte, einen Kommentar hat, eine Frage, was auch immer, kann das gerne tun. Entweder unter frankfurterkranz.podigy.io, unsere Homepage, oder aber auch gerne auf Twitter unter frankfurterkra1 oder aber bei mir dunderklumpen80. Ich bin im Grunde unter dunderklumpen oder dunderklumpen80 auch auf allen möglichen Portalen zu finden. Auf Twitter, auf Mastodon, auf Blue Sky, also ja, pingt mich an, irgendwo werdet ihr mich schon kriegen. Und ansonsten natürlich auch immer gerne per E-Mail unter podcastfrankfurterkranz@gmx.de. Und ja, dann bleibt es nur noch zu sagen, royale Grüße hinaus ins Land. Ihr seht mich jetzt quasi nicht, aber ich winke, wie das Queen Elizabeth immer gemacht hat, dezent in die nicht vorhandene Kamera und sage tschüss, ihr Lieben.
Macht es gut, habt einen wunderbaren Herbst und wir hören uns bald wieder. Bis dann, tschüss.